Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Da ist er.
So.
Hey, ich
probieren kann wir es nochmal.
Kannst du mich hören?
Super. Moin, Christian.
Sehr gut. War ganz einfach eigentlich. Morgen.
Servus. Super. Hey, wo bist du? Das sieht spannend aus bei dir im Hintergrund.
Mobil. Nee, ich bin tatsächlich im Urlaub. Im Moment in Litauen. Noch. Und ich habe hier vollen Ausschlag 5G. Deswegen müsste es eigentlich super klappen. Besser als im Büro, hätte ich gedacht. Deswegen war ich etwas irritiert, dass vorher es nicht geklappt hat. Aber okay.
Ja, jetzt läuft's. Also zumindest hier in der Vorschau ist dein Bild ein bisschen gekrisselt. Okay. Aber das kriegen wir hin. Der Ton ist so, wie man das mit den In-Ear-Kopfhörern immer hat. Also das kriegen wir hin.
Ich habe vorher versucht, mein Mikro anzuschließen, aber das hat irgendwie nicht geklappt mit der App, die ich hier habe.
Ah, du weißt, es gibt also nichts, was künstliche Intelligenz nicht wieder gerade biegen kann. Ich bin mir sicher, wenn das gehört und gesehen wird, dann sieht's gut aus.
Ja, ich freue mich. Klasse, wie geht's dir, Thomas?
Ah ja, prima. Der übliche Alltagsstress. Ich habe halt nicht das Glück, dass ich Urlaub habe. Aber läuft. Ich habe, dann fange ich auch mal an, wenn du erlaubst. Ich habe ein spannendes Thema mitgebracht. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es gab im März diesen Jahres eine gerichtliche Entscheidung vom, ich muss nachgucken, Verwaltungsgericht Hannover vom 19.03. Da ist jetzt, glaube ich, auch erst die Volltextversion rausgekommen. Und wir haben etwas erfahren, was für uns Datenschützer eigentlich schon lange wahrscheinlich selbstverständlich ist. Nämlich der Google Tag Manager auf Webseiten und in Web-Apps, der ist einwilligungspflichtig. Und zwar
ja,
gleich in
zweierlei. Habe ich die Tage was davon gelesen, ja.
Absolut.
Tatsächlich.
Spannend ist aber auch die Urteilsbegründung, wie immer, sich anzuschauen, weil da sind viele kleine interessante Indizien drin, die uns dabei helfen, auch jetzt nicht nur das Thema besser zu verstehen, sondern auch vielleicht bei anderen digitalen Diensten zukünftig mal zu entscheiden oder abzusehen, ob die einwilligungspflichtig sind oder nicht. Und ich wollte einfach mal ein bisschen davon erzählen, was da so drin steht.
Ja, ich wollte gerade kurz, ich habe tatsächlich heute einen Arbeitstag gemacht. Ich habe eine Mail dazu gelesen, es war, weiß nicht von wann, also vielleicht schon ein paar Tage alt, kann er sein. Da ging es auch darum, ich habe davon gelesen, dass die Pressemitteilung rausgekommen ist, der niedersächsischen Aufsichtsbehörde, oder? Die es dann sein müsste. Und damit war ein Anwalt nicht so zufrieden. Also der ist auch nicht so der Meinung, dass das so okay ist. Der war auch in dem Verfahren beteiligt scheinbar.
Vermutlich der Vertreter der Partei, die verloren hat.
Ja, genau. Können wir noch mal schauen. Also alles, was ich dazu sage, ist nicht fundiert, weil ich habe es tatsächlich nur überflogen. Also erzähl, ja, date mich ab.
Ja, sehr gerne. Also wir haben, wenn wir von Einwilligung bei Webseiten sprechen, ja nicht nur ein Einwilligungsthema, wir haben zwei. Das bedeutet, wir haben zwei gesetzliche Rahmenbedingungen, für die wir typischerweise da Einwilligung einholen. Das eine hat irgendwas mit digitalen Diensten zu tun. Einfach ausgedrückt, wenn ich als Betreiber einer Webseite, einer App auf dem Endgerät meines Nutzers irgendwelche Daten ablege oder auslese, egal ob das meine sind oder andere, dann muss ich regelmäßig eine Einwilligung dafür einholen. Gibt so ein paar Ausnahmen. Tag Manager gehört offenbar nicht dazu. Aber das ist die eine Regelung. Und da sagt das Gericht, nach dieser Regelung, es finden Zugriffe auf das Endgerät statt. Und deswegen muss man eine Einwilligung einholen, weil keiner der Ausnahmetatbestände greift. Thema 2. Mhm. Wir holen typischerweise auch Einwilligung ein, jetzt nicht nur für den Gerätezugriff, sondern wir tun ja auch irgendwas mit diesen Daten. Es gibt ja irgendeine Verarbeitungstätigkeit.
Genau, und wir werden verarbeitet vermutlich.
Genau. Und genau diese Art Verarbeitungstätigkeit, die braucht natürlich auch eine Rechtsgrundlage. Und online kennen wir in der Praxis so 2 bis 3 Stück, die normalerweise vorkommen. Also vielleicht gehört das zur Vertragserfüllung, das ist eher so sehr selten. Manchmal gibt es berechtigte Interessen, die ich als Betreiber einer solchen Webseite hier anstellen kann. Da sagt auch das Gericht ganz klar, hier greifen keine berechtigten Interessen. Ich erzähle auch gleich, was drin steht, warum das so sein soll. Und dann holen wir eben die Einwilligung ein. Es funktioniert zumindest meistens, wenn wir das vernünftig machen. So, und wir brauchen halt nicht nur eine Einwilligung für den Gerätezugriff, sondern auch eine Einwilligung für die Datenverarbeitung, die hinter der Verwendung dieses Tag-Managers steht. Ich fange mal an mit dem Gerätezugriff. Also wie funktioniert der Tag-Manager? Das ist ein weiterer Webdienst, den ich einbinde in einer Webseite und dann wird ein JavaScript von googletagmanager.com abgerufen. Das ist schon interessant, weil dann sende ich natürlich die IP-Adresse meines Nutzers an Google. Die Server stehen teilweise dann halt auch in Drittstaaten wie den USA. Dann kommt das JavaScript, das heißt gtm.js. Das wird auf meinem Endgerät schon gespeichert.
Die also man baut ja schon mal eine Verbindung zu einem Dritten auf. Ja, das ist ja schon mal so erste Feststellung. Und dann ist es halt auch noch in einem oder in einem Drittstaat, Drittland. In dem Fall halt, wie du sagst, wahrscheinlich USA bei Google,
also,
oder?
Das Gericht hat in dem konkreten Sachverhalt tatsächlich auch nochmal festgestellt, dass es sich hierbei um die USA handelt. Spannend an der Formulierung finde ich, dass nochmal darauf hingewiesen wird, dass ja auch das JavaScript auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert wird, damit es der Browser anschließend aufhört. Das heißt, man kann ja so vorsichtig, das ist aber sehr gewagt, rauslesen, dass möglicherweise allein schon das Speichern eines solchen Skriptes ein Gerätezugriff sein könnte, den man dann hinterfragen muss. Es geht aber weiter. Das heißt, das ist typischerweise auch ein individualisiertes Skript. Da steht mindestens mal von dem Betreiber der Webseite eine ID drin, damit Google weiß, okay, das ist die Webseite, das ist da mein Kunde. Und dann fängt dieses Skript typischerweise auch an, Daten aus dem Endgerät auszulesen. Also zum Beispiel so die üblichen Dinge, ne? Bildschirmauflösung und Co.
Sprache.
Je nach Konfiguration speichert es auch ein Cookie, unter anderem dann auch nochmal mit einer ID, die man zuordnen kann. Also da haben wir das volle Paket von Gerätezugriffen auf jeden Fall drin. Und es gibt einen Ausnahmetatbestand, typischerweise, der heißt, es basiert der Gerätezugriff auf einer Funktionalität, die der Nutzer ausdrücklich gefordert hat. Und da sagt das Gericht ganz klar, das ist beim Tag-Manager regelmäßig nicht der Fall.
Okay.
Der zweite Punkt, auch super spannend. Organisationen versuchen ja immer wieder, ihre berechtigten Interessen nach vorne zu stellen. Viele nennen das ja auch als Rechtsgrundlage berechtigte Interessen. Ich nenne es dann immer gern, ich muss das auch erst lernen, überwiegende berechtigte Interessen. Denn sie müssen nicht nur berechtigt sein, sondern sie müssen auch den Interessen der betroffenen Person überwiegen, die vielleicht einen Anspruch darauf hat, dass deren Daten nicht verarbeitet, nicht in die USA geschickt werden.
Beziehungsweise konkret den Grundrechten und Freiheiten überwiegen, oder?
Ja.
Also das ist ja immer das Thema.
Genau so ist das.
Und das ist ein sehr starkes Gewicht, wenn man das mal so in die Waagschale legt. Ja, hier auf der einen Seite die Grundrechte und Freiheiten und auf der anderen Seite die berechtigten, überwiegend berechtigten Interessen des Unternehmens oder des Verantwortlichen. Ich würde sagen, so Grundrechte wiegen schon sehr schwer.
Kann man so sagen. Das sieht auch das Gericht so. Und hat auch nochmal gewürdigt, was denn hinter diesem Tag-Manager an Datenverarbeitung so steht oder beziehungsweise welche Zwecke denn sind, die man dann voranstellen kann. Das Gericht hat hier im Einzelfall gesagt, das ist, ich sag mal, eine frequentierte Webseite, da wird so der volle Werkzeugkasten ausgefahren. Das heißt, in erster Linie dient der Tag-Manager dafür, anschließend Dienste nachzuladen, wie zum Beispiel Google Ads und Co., also Dinge, die zum Marketing und Werbezwecken nötig sind. Das sind alles keine Funktionalitäten, die betroffene Person normalerweise von sich aus haben möchte. Und deswegen, alleine deswegen, sagt das Gericht schon, da können in dem Kontext, in der Interessenabwägung, wohl kaum die Interessen des Unternehmens überwiegen. Aber es geht noch weiter. Es wird auch gewürdigt, dass der Google Tag Manager nicht alternativlos ist. Der ist verbreitet, der ist bequem, es gibt coole Anleitungen, der ist einfach zu integrieren. Aber das Gericht sagt auch, man könnte da auch was Eigenes entwickeln oder quelloffene Software verwenden.
Bin ich gespannt, welche Alternativen das Gericht denn konkret nennt.
Naja, das hat es nicht gemacht. Also es hat einfach nur darauf hingewiesen, eine Alternative könnte eine Eigenentwicklung sein. Alternativen könnte offene Software sein oder auch der Hinweis, dass möglicherweise auch bestimmte Einwilligungsmanagement-Tools dazu in der Lage sind, nach Bedarf bestimmte andere digitale Dienste nachzuladen oder nicht.
Ja.
Aber dabei ist es dann erstmal gut. Und der Umstand, dass der Tag-Manager einfach, billig, wirtschaftlich ist, das basiert halt alles nur auf die Interessen der, des Unternehmens und zahlt nicht auf das Interessenkonto der betroffenen Person ein. Und deswegen ist auch die Verarbeitungstätigkeit aus Sicht des Gerichtes nur durch eine Einwilligung und nicht über berechtigte Interessen zu begründen.
Aber sag mal, jetzt nur zum Verständnis, den Tech-Manager, der ist sozusagen vorgelagert und nachgelagert sind dann weitere Dienste. Zum Beispiel Google-Dienste. Also, weiß ich nicht, was zum Beispiel...
Analytics, Google Ads.
Ja, genau, gut, genau. Irgendwie sowas. Das heißt, konkret müsste ich, wenn ich auf die Webseite, also als Besucher auf eine Webseite komme, müsste ich erstmal einwilligen, dass der Tech-Manager genutzt werden darf. Und im Zweiten dann sozusagen, dass dann Dienste wie... wie du jetzt sagst, zum Beispiel Google Analytics genutzt werden dürfen. Also habe ich ja eigentlich für wenn ich die erste Einwilligung nicht tätige, dann kann sozusagen die zweite oder die können die nachfolgenden Verarbeitungstätigkeiten ja auch gar nicht stattfinden. Also sprich jetzt in dem Fall oder in dem Beispiel jetzt Google Analytics, kann ja gar nicht laufen.
Ja.
Oder?
Dadurch
also ist es so vorgelagert, nachgelagert.
Absolut, ja. Genau. Solche Abhängigkeiten gibt es auch an anderen Stellen. Also manchmal gibt es, gerade wenn man in dieses große Portfolio an Google-Diensten reinschaut, Dienste, die voneinander abhängig sind. Die Konsequenz ist, wenn dann die Menschen, die in die Einstellung eines Cookie-Banners reinklicken und bestimmte Sachen einzeln an- und abwählen, und da können schon mal Konstellationen auftreten, wo man dann sagen muss, okay, da ist jetzt was abgewählt worden, was Voraussetzung für was anderes ist, auch optional. So, dann kann halt beides nicht gemacht werden. Das ist dann die technische Konsequenz daraus.
Ja, genau. Und das ist eigentlich schlecht.
Ja.
Also, ich schaffe mir dadurch, dass ich eine Verarbeitung schon mal nicht rechtmäßig gestalte, untergrabe ich ja schon die Rechtmäßigkeit der zweiten. Also, es wird ja, kann ja dann schon gar nicht funktionieren, oder?
Möglicherweise auch noch, genau. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, den ich wichtig finde. Das wäre auch mein letzter jetzt und dann würde ich dir das Feld gerne überlassen. wenn jetzt Organisationen sich überlegen, okay, wir nehmen jetzt den Tech-Manager, dann packen wir den halt hinter das Cookie-Banner. Die meisten klicken eh auf alles akzeptieren. So große Webseiten haben so eine Einwilligungsquote von 60-70%, die auf alles akzeptieren klicken. Das reicht uns vielleicht auch. Aber die Unternehmen, die in der Vergangenheit viele Dienste verwendet haben, die haben in den Tech-Manager halt auch technisch erforderliche Dienste reingepackt. Das heißt, wenn ich den jetzt einfach einwilligungspflichtig konfiguriere, das geht relativ schnell, dann sind da aber möglicherweise auch Dienste auf meiner Webseite dabei, die ich aber für den technischen Betrieb jetzt brauche. Die muss ich alle rausoperieren und auf einem anderen Weg in meine Webseite integrieren, wenn ich diesen Weg jetzt tatsächlich folge, den das Gericht hier fordert.
Oder du hast bei Nicht-Einwilligung eine Webseite, die technisch nicht funktioniert. Ja?
Genau.
Weil nicht eingewilligt wird, dann kann ja das auch nicht laufen. Ja, das ist natürlich ein Dilemma, in dem man dann da steckt.
Ja, und das macht jetzt richtig, richtig Arbeit, wenn man dieses Urteil, und das sollte man auch ernst nimmt, und seine Webseiten entsprechend anpasst. Viel Erfolg dabei.
Also ich habe generell so bei diesen Google-Diensten zumindest jetzt mal für die Kunden, bei denen das nicht essentiell ist, also die, bei denen jetzt nicht der Umsatz da zu 100% dran hängt, dass irgendwelche Ads und Analytics und was weiß ich Funktionen funktionieren, da habe ich immer wahrgenommen, dass es viel zu teuer ist, das konform zu gestalten, also datenschutzkonform zu gestalten, anstelle eben gewisse Dinge wegzulassen oder eben eine kostenpflichtigere, nicht kostenpflichtigere, sondern eine kostenpflichtige Lösung zu nutzen. Also man zahlt Google dann halt irgendwie oder dieses Google-Tool, diese Google-Tools auf anderem Wege. Und das ist ehrlich gesagt relativ teuer. Also immer wieder, wenn dann ein Update kommt, immer wieder nachzuarbeiten, immer wieder zu überprüfen, dann ändert sich hier was, da was. Dann, so wie du es jetzt gerade auch beschreibst, man gestaltet sich sozusagen schon Abhängigkeitsketten. Ja, das muss man dokumentieren, überblicken, bewerten und das immer wieder. Also wir sprechen dann nicht von einmal im Jahr. Das ist eben dann nicht mehr wirtschaftlich, aus meiner Erfahrung. Also gerade wenn man das für günstig haben möchte, ist das meistens aus meiner Sicht nicht so möglich.
Ja, die technische Komplexität von diesen Seiten steigt einfach enorm und da brauche ich solche Verwaltungstools, aber das Gericht hat es ja in dem Fall hier auch nochmal klar serviert. Google Tag Manager ist nicht das einzige Tool, es gibt auch andere und gerade bei den Quelloffenen finde ich auch welche, die eben keine Lizenzkosten mit sich bringen. Ich muss meinen Mitarbeitern halt die Möglichkeit geben, sich da einzuarbeiten und diese dann zu nutzen, aber das ist, glaube ich, normal.
das interessiert mich jetzt tatsächlich. Also ich weiß nicht, inwieweit du dich da schon weiter vorgearbeitet hast, welche quelloffenen Alternativen es gibt. Hast du welche schon im Auge oder rausgefunden? Oder?
Ja, ich kenne nur die andere Variante im Moment. Also die Idee okay. vom Gericht war ja auch, dass Einwilligungsmanagement-Tools sowas machen können. Da gibt es halt auch so kostenfreie Varianten, die haben gibt's ja meistens eine kostenpflichtige Pro-Version. Und was die machen, die sind dann halt in der Lage, die digitalen Dienste zu erkennen anhand bestimmter Code-Elemente. Da weiß das Ding genau, okay, dieses JavaScript, wenn ich das aktiviere, dann wird der Dienst halt gestartet und dann kann ich abhängig von der abgegebenen oder nicht abgegebenen Einwilligung, ist das Tool halt in der Lage, genau diese Einbindung vorzunehmen. Also das ist eigentlich eine Standardfunktionalität, die haben die meisten Tools. Ob die jetzt ausreichend gut für Verwaltungszwecke ist, das muss dann jeder selber beurteilen.
Ja, okay.
Und bei den quelloffenen Alternativen, also es gibt andere Tech-Manager, das weiß ich. In meiner Praxis sind sie mir tatsächlich noch nicht begegnet. Dann begegnet mir ja Eigenentwicklung, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Insofern bin ich da leider blank. Vielleicht was fürs nächste Mal.
Ja, also ich fände es mega interessant. Vielleicht wird erfahren, die sozusagen durch dieses Urteil ein nicht Hype vielleicht nicht, aber eine Wiederauferstehung oder ja
werden populärer.
Ja. Na gut, schauen wir mal. Ja, spannend, wahnsinnig umfangreich. Krass, dass du es in eine Viertelstunde gepackt hast.
Ja, gern. Aber jetzt erzähl du mal. Du hast gesagt, du hast heute auch trotz Urlaub einen Arbeitstag. Was ist Sache bei dir?
Ja, ich mache so einen Arbeitsvormittag. So ganz ohne geht's nicht. Aber bis auf mein letzter Termin heute, bevor ich dann zum Strand gehe. Ich mache Urlaub. Genau, ich bin in Litauen im Moment. Wir machen eine Baltikum-Rundfahrt. Noch nicht so lange, also sind wie gesagt erst in Litauen, wobei es ja von mir aus schon weit ist. Also wir haben knapp 2000 Kilometer jetzt bis hierher, glaube ich, gebraucht. Ich hatte eigentlich ein mega spannendes Thema, aber der Zeit geschuldet verteile ich das aufs nächste Mal. Ein einfacheres Thema, was ich mir tatsächlich die Tage, die ich jetzt hier war, überlegt habe oder was mir immer wieder im Kopf ist. Hier gibt es ein komplett anderes Verhältnis zu Videoüberwachung oder Videokameras, Videosystemen, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist mir schon öfters außerhalb von Deutschland natürlich auch aufgefallen. Also kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der ab und zu mal reist. Aber hier ist das nicht so. Also ich habe hier mega viele Kameras gesehen an offiziellen Gebäuden, also wo irgendwas mit Regierung stand. So gut ist es mein Litauisch nicht, aber man hat erkannt, dass da irgendwie was Offizielles ist. Da gibt es Kameras, aber keine Schilder. An irgendwelchen Supermärkten gibt es Kameras, was heißt irgendwelchen, also an fast allen. Supermärkte, Parkplätze, Geschäfte, was auch immer, Campingplätze, überall Kameras. Viele, aber keine Schilder. Und das irritiert mich. Und dann habe ich gestern mal nachgeschaut, also Litauen ist ja Teil der EU, wie es denn hier so mit Datenschutz ausschaut. Also die haben auch die DSGVO dann als Grundlage und die haben tatsächlich auch nationale Datenschutzgesetze. Da ist es aber nicht so. Also das, was ich jetzt in aller Kürze gelesen habe, da scheint es mit der Videoüberwachung nicht so schlimm zu sein. Ich wundert das immer so ein bisschen, beziehungsweise, naja, habe ich ja schon gesagt, ich krieg's ja, hab's ja schon einmal, einige Mal jetzt gesehen, ich krieg's auch dann mit, wenn man, kennst du bestimmt auch, mit Kunden sprichst, die dann irgendwie sagen, sie wollen irgendwelche Videosysteme installieren, die dann sagen, ja, aber die Deutschen sind ja besonders empfindlich, genau das stimmt, ja, also in Deutschland wiegt irgendwie dieses europäische Grundrecht ein bisschen mehr, wenn wir gerade wieder bei den Grundrechten wären.
Aber es gibt kein lokales Gesetz in Litauen, das das dann autorisiert? Und den Raum vielleicht größer?
Ja, scheinbar nicht. Also ich hab jetzt nur gelesen, dass eben, naja, also es gibt so ein nationales Datenschutzgesetz, das bezieht sich aber eher auf Marketing, also Direktmarketing wohl. Also Privilegierung oder Erlaubniseinschränkungen natürlich dann auch von Direktmarketing. Und zum anderen bezüglich Arbeitnehmer. Also welche Beschäftigten-Datenschutz sozusagen. Das war, wie gesagt, nur eine Zusammenfassung, die ich gelesen habe. Ich habe jetzt nicht das litauische Datenschutzgesetz mir angeschaut, aber meine These wäre jetzt mal, aber ich weiß nicht, können wir hier im Podcast dann auch Aufrufe starten, also wenn das irgendjemand weiß, gerne
ja, unbedingt.
In die Kommentare schreiben, was denn so in anderen Ländern oder wieso das denn anders gehandhabt wird als zum Beispiel in Deutschland. Also das stelle ich jetzt mal als Fakt fest, hier gibt es tatsächlich weniger, keine, habe ich viele Kameras gesehen und zu keinem Datenschutzhinweise. Manchmal habe ich ein Schild, so ein Piktogramm gesehen, wo dann noch zusätzlich auf die Kameras hingewiesen wird, aber keine datenschutzrechtlichen. Also das, ob das irgendwie in anderen Ländern national anders geregelt ist oder geregelt werden kann, weil mich wundert es, dass es so ist.
Ja, ich finde das gerade spannend, denn es ist für mich eine Sache, dass ich vielleicht eine lokalgesetzliche Grundlage habe, um Kameras aufzuhängen. Sowas haben wir zum Beispiel auch. Ne? Wenn ich jetzt den Bahnbetrieb der Deutschen Bahn nehme, das Schienennetz, da gibt es tatsächlich Rechtsnormen, die sagen, dass die videoüberwacht werden dürfen oder teilweise auch sogar müssen. Und was aber immer noch übrig bleibt, sind ja solche Sachen wie die Informationspflichten. Das ist genau das, was du mit Beschilderungen meinst.
Genau.
Und das ist ja an sich leichtgewichtig. Normalerweise tue ich mich ja schwer, mit der Rechtsgrundlage überhaupt was zu tun und da eben so ein Schild hinzupacken. Das ist ja eigentlich keine Mühe. Deswegen wundert es mich,
dass das auch fehlt. Es hat mich ja auch mega interessiert, was dann da draufsteht. Aber ja. ich konnte ja keins sehen.
Du konntest ja eh nicht lesen.
Ja gut, aber ich hätte schon, weiß nicht, an einem einem Campingplatz oder sowas, da hätte ich jetzt dann, wenn so ein Schild da gewesen wäre, hätte ich jetzt schon erwartet, dass es eben auch in verständlicher Art und Weise, sprich jetzt dann mindestens mal auf Englisch, dann auch vorhanden ist, weil naja, die meisten, die da sind, sprechen eben auch nicht Litauisch, würde ich mal behaupten.
Ja.
Und dann hätte ich es auch lesen können. Also das so viel Englisch verstehe ich dann hoffentlich schon, dass ich das dann hätte lesen können. Aber wie gesagt, war nicht da. Was mir auch übrigens aufgefallen ist, habe ich gar nicht erwähnt, es sind sehr viele Kameras auch an Privathäusern, die ich gesehen habe, die dann auch sowas wie Einfahrt, also so hinter einem verschlossenen Tor, installiert, aber die offensichtlich auch über die Einfahrt hinaus dann filmen, also
ja.
Oder erfassen. Also das sind, das wie gesagt, das ist ein komplett anderes Verhältnis und ich finde es erstens erstaunlich und ich werde mir immer wieder bewusst, wie man dann auch sich denkt, wenn ich jetzt hier entlang gehe, dann bin ich hier wieder irgendwo drin. Dann da, also ich weiß nicht, jetzt haben wir jetzt keine Routen gesucht, wo ich dann da außen rum tappe sozusagen, aber ich habe schon dieses Gefühl, da ist eine Kamera und da gehe ich jetzt eben durch, ich weiß gar nicht, wo ich da lande, also ob das jetzt live ist, mit Aufzeichnung, wie lange und so, also diese üblichen Sachen, diese Transparenzpflichten, da bin ich schon sehr dran gewöhnt, das anzuschauen. Du bist bestimmt auch so einer, der sich, wenn er dann irgend so ein Bild sieht, so ein Hinweisschild, der dann noch schaut, was steht denn da drauf?
Ja, ich habe es mir langsam abgewöhnt, weil meistens bin ich ja dann nicht allein unterwegs in der wenigen Freizeit, dann kriege ich immer einen Seitenhieb von meiner Frau, wenn ich an solchen Schildern stehen bleibe, so von wegen, ich soll die Arbeit doch jetzt bitte mal zu Hause lassen.
Ja, ich habe ich auch schon die Tage, deswegen rede ich mit dir drüber.
Sehr gut, wir verstehen uns. Aber, also ich finde es wirklich spannend. Ich glaube, wenn jetzt die Zuhörer oder Zuschauer da einen Bezug zu haben, vielleicht auch gerade aus dem Fachpublikum, sich jemand nochmal in den anderen EU-Staaten besonders auskennt. Interessant ist ja nicht nur die Frage, wo werden mehr Kameras gesehen, sondern die andere Frage ist halt auch, kennt jemand den rechtlichen Hintergrund? Also gibt es lokalrechtlich möglicherweise erlaubte Tatbestände, die das möglich machen? Oder sind es Länder, in denen es einfach getan wird und die sind nicht so streng in der Kontrolle?
Genau. Also sehr gerne Infos dazu, Belehrungen, Hilfe, wie auch immer man es nennen möchte. Ich bin gespannt, freue mich drauf.
Ja, und wir schnappen uns die Antworten dann und erzählen dann in einem unserer anderen Termine einfach mal davon, was da so alles angekommen ist.
So machen wir das. Sehr gut. Und dann?
All gut.
Ich muss los, Thomas.
Ich wünsche einen wundervollen Resturlaub. Und
danke.
Ja, komm gesund wieder und quatschen. Wir sehen uns in 2 Wochen.
So machen wir es.
Alles klar, schöne Zeit dir.
Bis dann.
Ciao.
Danke, ciao.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.